Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke für nichts, dem feministischen Podcast über Care und Wirtschaft vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Mein Name ist Chris Neufer und ich hoste Danke für nichts. In dieser Staffel spreche ich mit tollen GästInnen über verschiedene Aspekte von Care-Arbeit und gewerkschaftlicher Organisierung. Dieses Mal geht es um die Arbeitsbedingungen und den Lebensalltag von ErzieherInnen. In Kindertagesstätten und anderen sozialen Einrichtungen für Eltern und Kinder arbeiten viele pädagogische Fachkräfte bis ans Limit. In Leipzig gab es in den letzten Monaten viele Proteste gegen Kürzungen, für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Betreuungsschlüssel in den Kitas. Vor allem mit Blick darauf, den demografischen Wandel in Ostdeutschland als Chance für bessere Qualität in den Kitas zu nutzen. Wir wollen herausfinden, wie sieht der Alltag von ErzieherInnen aus? Was fordern sie? Welche Rolle spielen Gewerkschaften im Engagement für eine bessere Versorgung, sei es in Kitas oder in Hilfen zur Erziehung, HZE? Bevor wir über diese Fragen mit Maria, einer Erzieherin aus Leipzig und Aktiven bei Verdi, sprechen, geht es jetzt erst einmal los mit den News.
Was passiert? Aktuelles aus der Care-Arbeit.
Wir steigen ein mit dem Streik der Lieferando-Riders in Leipzig. Ende November streikten ca. 250 Lieferando-Mitarbeitende in Leipzig. Sie fordern grundlegende Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen. Unter anderem einen höheren Einstiegslohn, Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit sowie einen Sozialvertrag, der sichere Jobs garantiert. Zu dem Streik rief die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG, auf. Die Leipziger Beschäftigten folgten damit dem Beispiel der Lieferando-Mitarbeitenden aus Dresden und Berlin, die im September und Oktober streikten. Auslöser für die Streiks waren geplante Stellenstreichungen bei Lieferando. Warum berichten wir von dieser Arbeitsniederlegung hier in den News? Streiks bei Lieferdiensten erscheinen vielleicht erst einmal als ein Randthema, wenn es um Care- und Geschlechtergerechtigkeit geht. Doch ein genauerer Blick zeigt, dass Lieferdienste mit der Care-Krise zusammenhängen. Essenslieferdienste ersetzen unbezahlte Care-Tätigkeiten wie Einkaufen, Kochen, Spülen, für die Menschen aktuell immer weniger Zeit haben. Durch die gleichzeitigen Kürzungen von öffentlichen Betreuungs- und Versorgungsangeboten fehlt die Zeit für die unbezahlte Sorgearbeit im Haushalt. Dies machen sich digitale Plattformen wie Lieferando, Uber Eats oder Volt zunutze. Auf den Plattformen werden Anbietende, also Restaurants, mit Nachfragenden zusammengebracht. Lieferando erhält eine Transaktionsgebühr von 20-30% des Umsatzes. Es gibt immer wieder Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen bei Lieferando und Co. Besonders betroffen sind Mitarbeitende, die kaum Deutsch sprechen und auf Arbeit, auch prekäre, angewiesen sind. Die NGG und die Streikenden kritisieren Lieferando dafür, dass festangestellte Mitarbeitende gekündigt und dann von einem Subunternehmen zu schlechteren Bedingungen wieder angestellt werden. Sie hoffen nun auf eine Entscheidung der Bundesregierung Ende 2026, dass diese die EU-Plattformrichtlinie in nationales Recht umsetzt. Diese beinhaltet ein Direktanstellungsangebot, das den Beschäftigten mehr Sicherheit und bessere Arbeitsbedingungen verspricht. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Als zweites schauen wir heute nach Dresden, wo die sächsische Landesregierung wichtige Programme für queere Geflüchtete zusammenkürzt. Viele soziale und kulturelle Projekte sind aktuell von Kürzungen betroffen. Nun trifft es auf Landesebene eine der vulnerabelsten Gruppen, queere Geflüchtete in Sachsen. Eine aktuelle Studie der Universitäten Cambridge und Leipzig zeigt, 70% der queeren Geflüchteten in Deutschland erleben sexualisierte Gewalt. 74% sind psychisch erkrankt. Doppelt so viele wie unter allen geflüchteten Personen. Diese Ergebnisse geben eigentlich klare Maßstäbe vor für die Förderung und den Ausbau von Beratung und Unterstützung. Jetzt erhielt jedoch der Sächsische Projektverbund Fachberatung für queere Geflüchtete Ablehnungsbescheide für seine Förderanträge für 2026. Was bislang als wichtiges und bundesweit innovatives Angebot galt, scheint politisch nicht mehr priorisiert zu werden und soll nicht mehr weitergeführt werden. Der Verein Rosalinde spricht von einem Skandal. Schon im Frühjahr 2025 wollte die sächsische Regierung die Fördermittel für integrative Maßnahmen um 80% kürzen. Nur der Druck der Zivilgesellschaft und der betroffenen Projekte verhinderte das. Für 2026 beträgt der Sozialetat in Sachsen 1,63 Milliarden Euro. Für integrative Maßnahmen steht davon ein kleiner Teil zur Verfügung. Dass ausgerechnet der vergleichsweise kleine Projektverbund für queere Geflüchtete gestrichen werden soll, werten viele als politisches Signal. Sachsen lässt queere Geflüchtete im Stich, so Rosalinde e.V. Doch der Bedarf verschwindet nicht. AktivistInnen und Betroffene haben deshalb am 11. Dezember 2025 in Dresden gegen die Kürzungen demonstriert. Ihre zentralen Forderungen waren: erstens, Erhalt und Ausbau der Unterstützungsangebote für Geflüchtete. Zweitens, transparente Erklärung, warum weniger Mittel zur Verfügung stehen als angekündigt. Drittens, verlässliche Perspektiven für Integrationsarbeit statt Streichlisten. Den Aufruf und weitere Infos könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Weiter geht es jetzt mit dem Schwerpunktthema unserer Folge: ErzieherInnen und ihre Arbeitsbedingungen in Leipzig. In den letzten Jahren waren Schlagwörter wie die Kita-Krise, der Kita-Gipfel und auch Notstand in den Kitas öffentlich präsent. Auch hier bei Danke für nichts haben wir darüber bereits berichtet. Im September hatten wir dann auch einen Online-Workshop, in dem zwei ErzieherInnen von ihren Erfahrungen erzählt haben. Sie haben von Protesten für einen besseren Betreuungsschlüssel in Kitas in Oschatz und Leipzig berichtet. Und wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Dort wurde deutlich, gewerkschaftlich aktiv zu werden, kann ganz viel Kraft geben. Und Eltern sind der Schlüssel für einen erfolgreichen Arbeitskampf in Kitas. Es braucht ihre Solidarität mit den KollegInnen, um die Versorgung zu verbessern. Doch ErzieherInnen arbeiten nicht nur in Kindertagesstätten. Es gibt auch viele andere Einrichtungen, in denen sie gebraucht werden. Wir sprechen in dieser Folge mit Maria, einer Erzieherin aus Leipzig, die seit Jahren bei Verdi aktiv ist. Sie hat ihre Ausbildung in einem Kindergarten gemacht und ist dann in eine andere Einrichtung gewechselt. Daher bringt sie Erfahrungen aus verschiedenen Arbeitsbereichen mit. Im Interview erzählt Maria, warum sich KollegInnen zusammenschließen sollten, um für Geschlechtergerechtigkeit und mehr Sichtbarkeit ihrer prekären Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Maria. Heute hier fürs Interview bei Radio Blau. Wie bist du heute hier und welche Care-Arbeit hast du heute schon gemacht?
Danke für die Einladung. Es ist auch voll schön, hier zu sein. Die Frage ist ganz interessant und vielleicht ist meine Antwort auch ein bisschen überraschend, aber alles an Care-Arbeit, was ich bisher heute geleistet habe, war Self-Care. Genau, also ich bin aufgestanden und habe versucht, mir einen möglichst entspannten Morgen zu machen und bin auch recht gut hier angekommen. Also ich freue mich total auf das Interview jetzt.
Schön. Und genau, vielleicht kannst du dich mal vorstellen, also Name, Pronomen und wo bist du aktiv und wo verortest du gerade so deine Arbeit?
Also ich bin Maria, sie ihr, und bin aktuell beruflich in der HZE tätig. Also ich arbeite in der stationären Hilfe zur Erziehung mit Eltern in der Eltern-Kind-Einrichtung. Genau, und politisch aktiv bzw. ehrenamtlich aktiv bin ich vorwiegend bei Verdi, hauptsächlich im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst, und verorte mich generell in den feministischen Kämpfen, die so anstehen und bei denen ich den Eindruck habe, okay, hier braucht es gerade zusätzliche Kräfte oder hier kann ich mich gerade auch gut einbringen, weil meine Ressourcen dafür auch reichen.
Ja, cool und voll spannend, dass du auch irgendwie so sagst, bei Verdi aktiv sein und feministisch kämpfen. Du hast gesagt, dass du jetzt gerade in Hilfen zur Erziehung arbeitest. Im Vorgespräch hast du aber auch erzählt, dass du mehrere Jahre in einer Kita in Leipzig gearbeitet hast. Und wir haben uns gefragt, wie waren damals die Arbeitsbedingungen im Kindergarten und warum hast du den Bereich gewechselt? Also warum bist du jetzt Erzieherin in der Eltern-Kind-WG?
Also ich habe nicht in Leipzig in der Kita gearbeitet, sondern auf dem Leipziger Land. Das ist nochmal ein ganz interessanter Unterschied. Und angefangen habe ich tatsächlich als Azubi. Also die Ausbildung in Sachsen zur Erzieherin ist tatsächlich sehr undankbar und die Ausbildungsbedingungen sind jenseits von gut und böse gruselig, um das jetzt mal gelinde auszudrücken, du bist hier verpflichtet, den Sozialassistenten zu machen direkt nach deinem Schulabschluss. Der geht 2 Jahre. Du kannst ihn natürlich abkürzen, wenn du ein Abitur gemacht hast, aber die wenigsten, die ein Abitur haben, entscheiden sich dafür, den Sozialassistenten und anschließend den Erzieher zu machen, sondern entscheiden sich eher für den akademischen Weg. Und anschließend an den Sozialassistenten musst du die Erzieherausbildung machen. Das heißt, wenn du beide Ausbildungen schulisch machst und ohne Verkürzung machst, bist du da schon bei 5 Jahren Ausbildungszeit. Und ich hatte nun nochmal eine besonders doofe Rolle, weil ich durch viele verschiedene soziale Raster gefallen bin, eben keine Eltern hatte, die mich da irgendwie unterstützen konnten und auch keine Ansprüche hatte auf BAföG oder andere Gelder. Kindergeld ist zum Beispiel auch weggefallen. Das war ein ganz interessanter Präzedenzfall, weil mein Vater in die Schweiz abgeschoben wurde und dadurch keinerlei Amtansprüche entstanden sind, beziehungsweise auch kein Amt dafür zuständig war, irgendwo Unterschriften einzufordern. Um das abzukürzen, war ich dann gezwungen, die Erzieherausbildung berufsbegleitend zu machen. Und die geht in Sachsen 4 Jahre, beziehungsweise war das da noch der Stand. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist. Und damit hatte ich eben eine 6-jährige Ausbildung. Und allein das ist schon super viel verschenkte Zeit. Und vor allem dennoch Zeit, die nicht gereicht hat, um beispielsweise auch auf Erwachsenenpädagogik einzugehen oder Jugendpädagogik. Sondern da beschränkt sich das Ganze eben sehr viel auf Kita- und Krippenbereich. Und entsprechend habe ich da auch meine Ausbildungsstätte gewählt und habe damals in einer diakonischen Kita-Einrichtung die Ausbildung angefangen. Und das war kritisch auf ganz vielen Ebenen. Also vor allem als Azubi hat man nochmal eine ganz blöde Zwischenrolle, weil du eigentlich nur der Azubi bist, wenn es um Situationen geht, in denen Selbstermächtigung eine große Rolle spielt, also Selbstermächtigung der Kolleginnen, Selbstermächtigung des Trägers oder eben auch kritische Situationen mit den Eltern, die natürlich auch vorkommen können. Aber in den Situationen, in denen die Hütte brennt, bist du eben die Fachkraft und hast dich bitte auch so zu verhalten und hast bitte auch genauso viel zu leisten. Und da hätte ich mir oft einen anderen Blick auf Azubis gewünscht und vor allem auch irgendwie eine bessere Schutzfunktion von Auszubildenden in den berufsbegleitenden Stellen.
Okay, das klingt auf jeden Fall auch nach so viel gefordert sein und so einer Gleichzeitigkeit von klein gemacht werden, aber dann auch so krass gebraucht zu werden in Notsituationen.
Ganz genau.
Und bist du dann in der diakonischen Einrichtung geblieben oder wann hast du diesen Wechsel gemacht?
Ich habe den Wechsel sehr kurz nach der Ausbildung gemacht, weil ich sowieso immer schon in die Hilfen zur Erziehung wollte. Das war für mich immer schon ganz, ganz wichtig. Und zum anderen habe ich mich auch unterfordert gefühlt. Also Kita hat einfach was, und so ehrlich muss man auch heute sein, das ist immer noch so und das berichten ja auch die städtischen Kolleginnen, das hat was von Verwahrungsanstalt und wir müssen da auch ehrlich miteinander sein. Es ist institutionelle Kindeswohlgefährdung, von der wir heute sprechen müssen, wenn wir darüber nachdenken, ob wir unsere Kinder in städtische Einrichtungen geben oder in öffentliche Träger geben und nicht in private Stellen. Also es ist wirklich gruselig und ich weigere mich, da in irgendeiner Art und Weise noch Teil davon zu sein. Und bestärke an der Stelle auch jede Pädagogin und jede Erzieherin, die in diesen Bereichen tätig ist, die das sieht und die das wahrnimmt, sich da auch wirklich einzusetzen für genau die, die einfach keine Stimme haben. Also es ist leider auch immer noch so, Kinder haben keine Lobby. Und wir als Pädagoginnen sind in dem Moment der Schutzauftrag. Und den Schutzauftrag, dem müssen wir nachkommen. Und wir müssen denen eben auch eine Stimme geben. Ja.
Also die Einladung an andere KollegInnen da draußen sich einzusetzen für bessere Arbeitsbedingungen, habe ich jetzt rausgehört.
Unbedingt. Nicht nur in bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch bessere Rahmenbedingungen. Also das, was heute geleistet wird, das ist keine Pädagogik mehr. Es geht eigentlich wirklich nur noch um, okay, wir passen hier auf, dass niemandem was passiert. Da reden wir gar nicht von einem Bildungsauftrag. Dem können wir gar nicht mehr nachkommen. Und das ist doch aber genau das, wieso sich die Leute dafür entschieden haben. Also die Menschen, die in die Pädagogik gehen, die auch in die Kita-Pädagogik gehen, die haben da Bock drauf, die brennen dafür und die werden ausgebrannt.
Okay, huf. Ja, also irgendwie, da merke ich gerade so doll, zum einen dieses Ermutigende, was du gerade sagst, aber auch einfach, unter welchen schlechten Bedingungen gerade in Kitas gearbeitet wird. Du hast jetzt erzählt, dass du eigentlich direkt nach der Ausbildung dann in den Bereich Hilfe zur Erziehung gewechselt bist. Wie sind deine Arbeitsbedingungen dort?
Also die zuhören, sehen das nicht, aber die hören es vielleicht. Ich grinse gerade so ein bisschen in mich rein. Es ist schwierig. Es ist schwierig aufgrund der individuellen Fälle. Es ist auch schwierig aufgrund des eigenen Anspruchs, den man an Hilfen zur Erziehung hat. Also ich bin ja natürlich auch ein Hilfeleister. Ich bin auch diejenige, die irgendwie dafür Sorge zu tragen hat, dass der Rahmen stimmt und auch die Person zu sehen, die da ist. Irgendwie auch individuelle Grenzsetzungen und Verantwortungsgefühl. schlagen da oft aufeinander. Ne? Also meine individuelle Grenzsetzung zu, okay, ich schlage jetzt hier mal einen Dienst aus oder okay, ich bin jetzt krank und melde mich auch krank versus ich fühle mich verantwortlich für die Klientinnen, die da sind. Und dazu kommt eben auch noch ein tiefes Brennen für Hilfen durch einen tiefen Glauben an Vertrauen in das Potenzial der Adressatinnen und in die Beziehungsarbeit, die ich eben auch leiste. Dennoch spiegelt das Gehalt es nicht wider. Ebenso wenig spiegelt es auch die verfügbare Freizeit nicht wider. Und natürlich kommen da auch noch strukturelle Bedingungen dazu, wie fehlende Kolleginnen, die im Langzeitkrank sind, aufgrund psychischer Überlastung, aufgrund körperlicher Überlastung im Job. Also das ist auch einfach was, das wird ganz oft gar nicht gesehen. Ganz oft sehen die Leute nur, oh ja, ist ein Pädagoge mit einem Kaffee in der Hand. Nee, Leute, es ist halt viel, viel mehr. Und auch die Urlaubstage und der Urlaubsausfall anderer Kolleginnen ist überhaupt nicht in die Stundenschlüssel mit eingerechnet, die die Fälle mit sich bringen. Und trotzdem muss das ja alles irgendwie abgedeckt werden, um das Kindeswohl zu sichern. Und wenn nicht, dann laufen im schlimmsten Fall Eltern, also im schlimmsten Fall landen dann Eltern auf der Straße und deren Kinder in Obhut, was ein ohnehin bereits überlastetes System schlichtweg sprengen würde. Zumal das Letzte ist, was jemand von uns in unserem Beruf wollen würde. Man hört das jetzt vielleicht auch so ein bisschen raus, aber ich liebe meinen Job da auch ein bisschen zu sehr.
Hm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob unsere HörerInnen sich vorstellen können, wie dein Arbeitsalltag ist. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie sieht das aus? Wie läuft das genau?
Also ich kann nicht so genau auf die Personenzahl eingehen, die wir aktuell betreuen. Und ich kann auch nicht so konkret auf das Setting eingehen. Das hat auch ein Stück was mit dem Schutz der Adressatinnen zu tun. Aber um das grob zu umreißen, wir bekommen einen Hilfeauftrag vom ASD, dem Allgemeinen Sozialdienst, in der Regel Leipzig. Je nachdem, wie die Fälle gerade reinkommen, kann das auch passieren, dass wir den von außerhalb bekommen. Und die Hilfeanfrage bzw. die Hilfebeauftragung zielt eigentlich immer nur darauf ab, okay, sind die Eltern dazu fähig, mit dem Kind gemeinsam im eigenen Haushalt zu leben? Was braucht es, um sie dazu zu befähigen? So Hilfe zur Selbsthilfe mäßig im Prinzip. Und kann es, wenn das vielleicht gar nicht so ist, auch eine andere Perspektive geben, die für alle okay ist und mit der alle gut leben können. Also eine erfolgreiche Hilfebeendigung muss nicht immer sein, die Eltern leben mit dem Kind im eigenen Haushalt. Die erfolgreiche Hilfebeendigung kann auch sein, du hast eine minderjährige Mama vor dir sitzen, die feststellt, boah krass, ich, keine Ahnung, bin halt erst 15 Jahre alt. Ich will eigentlich gerade was anderes. Ich will eigentlich vielleicht gerade erstmal eine Therapie machen. Ich will eigentlich gerade erstmal einen Abschluss erreichen und ich liebe mein Kind, aber ich kann dem Kind gerade nicht das geben, was es braucht, weil ich mir selber noch nicht mal das geben kann, was ich brauche. Und dann ist auch das eine saubere Perspektive und eine gute Perspektive für alle zu sagen, okay, man schaut, wie können die nächsten Jahre laufen, worauf können wir hier zuarbeiten und wie können sie am Ende des Tages mit ihrem Kind gemeinsam eine stabile Perspektive haben. Ja, das ist so das und der Arbeitsalltag, wie beschreibe ich das am besten? Ich sehe mich eher als Person, die neben dem Elternteil steht. Ich stehe nicht davor, ich gebe das nicht vor, ich stehe nicht dahinter und räume auf, sondern wir machen das gemeinsam. Und wir schauen in kritischen Situationen genau drauf, okay, was habe ich denn jetzt für Handlungsalternativen? Oder wie kann ich vielleicht mit schwierigen Situationen umgehen? Wie kann ich die auch für mich selber nachbearbeiten? Selbstregulation ist ein ganz großes Thema. Und gleichzeitig aber auch, was für Angebote kann ich denn für mein Kind schaffen und wie kann mein Alltag aussehen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich als Person gehe völlig unter in Elternschaft.
Und nur zum Verständnis, hast du dann einfach verschiedene Eltern, die du besuchst jede Woche?
Ich würde es eher beschreiben als, wir sind eine große Familie, um das mal im übertragenen Sinne abzustellen. Also es leben alle in einem Haus, es leben alle in einem Gebäude und es sind sich alle sehr nah. Es hat fast schon den Charakter einer großen WG.
Okay, danke. Danke fürs Erklären. Ich glaube, jetzt ist es für mich auch ein bisschen klarer, wie da deine Arbeit gerade aussieht. Du hast jetzt auch schon in Bezug auf deinen aktuellen Arbeitsbereich erzählt, es gibt irgendwie so Langzeitkrankenstand und Personalmangel oder auch so ein irgendwie sich verantwortlich fühlen, auch für die KlientInnen und damit auch vielleicht eigene Krankheit übergehen. Ich habe mich gefragt, gibt es Ähnlichkeiten, die du siehst zwischen Kitas und deinem aktuellen Arbeitsbereich, also Hilfen zur Erziehung?
Ich finde es ganz schwierig, da von Ähnlichkeit zu sprechen, weil mir die Unterschiede umso deutlicher sind. Und da würde ich vielleicht eher mal auf die Gründe für den Wechsel in den HZE-Bereich nochmal konkreter eingehen. Wenn man auf die Kita schaut, stellt man vielleicht auch fest, okay, das, was man da erarbeitet, eben aufgrund dieser institutionellen Kindeswohlgefährdung, derer Teil wir ja irgendwie alle gerade sind, die zum Beispiel auch nicht aufstehen und darauf aufmerksam machen, ist ja auch ein Mangel an sozialer Nachhaltigkeit. Also soziale Nachhaltigkeit ist was, was unfassbar selten angestrebt wird und ich sehe dann schon eher den Auftrag in der HZE, da nochmal echte Perspektiven zu entwickeln und zu unterstützen und auf diese gesellschaftliche Nachhaltigkeit einzuwirken, weil wir ja die Kämpferinnen von morgen begleiten, betreuen und auch Vorbilder sind. Nur wenn wir das auf Augenhöhe schaffen können und den Menschen zuhören und die Lebenskrisen wahr, ernst und annehmen können, können wir auch eine Veränderung schaffen. Das ist im Kita-Bereich quasi unmöglich. Also die sind schon in ihrem fertigen Ökosystem. Ich werde da kritische Eltern nicht mehr ändern können und ich werde das Kind auch nicht davor behüten können, dass es vielleicht Haltungen ausgesetzt ist, die für das Kind selbst nicht besonders nachhaltig sind und die das Kind vielleicht auch in der eigenen Entwicklung einschränken, was super schade und bedauernswert ist. Aber da sehe ich meinen Auftrag nicht. Genau. Und ich will das jetzt auch nicht so glorifizieren, aber ganz stumpf gesagt, um da jetzt mal ein Beispiel mitzubringen, ich werde rechte Gedanken nicht ausmerzen, nur weil ich mich darüber empöre. Ich muss aktiv neue Perspektiven schaffen, um ein jahrelang aufgebautes Konstrukt Stück für Stück aufzubrechen und eine Zukunft für Eltern zu schaffen, die wieder mehr im Leben finden können und die das auch ihren Kindern weitergeben können. Ich nenne das hier jetzt so plakativ, weil sich das auf all die Gründe übertragen lässt, aus denen der Sozialdienst Eltern in der Eltern-Kind-Einrichtung schickt und es gleichzeitig ein Thema ist, welches fast jeden Neuzugang betrifft. Eben aufgrund von Perspektivlosigkeit, aufgrund prekärer Verhältnisse, aufgrund eigener traumatischer und oder Misshandlungserfahrungen und transgenerationalem Trauma. Und dazu kommt auch nochmal die besondere Rolle des Mannes in diesem Missbrauchskonstrukt. Also es ist super, super schwierig für ganz, ganz viele Eltern, die zu uns kommen, sich überhaupt erstmal zu öffnen über all diese Missbrauchs- und Misshandlungserfahrungen, die sie in der Regel durch Männer erfahren haben, in einem zutiefst patriarchalen System. Und ja, natürlich gibt es auch die Fälle, die sagen, boah, ja, ich habe eine übelst schwierige Beziehung zu meiner Mutter oder wo eben einfach auch viele Misshandlungen oder Missbräuche durch die Mütter stattgefunden haben. Aber auch da darf man nicht vergessen, es ist ein patriarchales System, dem wir uns alle nicht entziehen können. So sehr wir das auch wollen.
Das heißt also, du hast jetzt zum einen, wie immer gesagt, ein Unterschied auch zwischen HZE und Kitas ist so dieses, in der Kita, die Kinder haben keine Lobby und die HZEs können aber auch im System nochmal so mehr verändern oder auch solidarisch sein mit den Erziehern in der Kita, habe ich jetzt so wahrgenommen. Und um als zweiten Punkt, dieser Punkt von irgendwie, was sind die gesellschaftlichen Verhältnisse drumherum, die überhaupt erst Menschen in Krisen stürzen, da ein bisschen auch die Frage vielleicht an die Wurzeln zu gehen oder die mitzudenken?
Ja, ganz klar. Also das wird ja immer wieder vergessen und so klar muss man das ja auch nochmal benennen. Pädagoginnen sind Symptombekämpfer. Wir kommen nicht an die Wurzel ran. An die Wurzel kommen die übergeordneten Systeme. An die Wurzel kommen Gesetzgebungen. An die Wurzeln kommen Rahmenbedingungen, die neu gedacht, die neu geschaffen werden müssen. Und um darauf aufmerksam zu machen, braucht es natürlich alle Arbeiterinnen und Arbeiter. Aber es reicht ja nicht, darauf aufmerksam zu machen. Ich muss da ja selber auch erstmal informiert sein. Und das ist halt ein ganz schwieriges Grenzthema, finde ich, weil sich da auch der Konflikt nochmal überschneidet zwischen Care-Arbeit, die dann wieder unbezahlt ist, wenn ich mich als Frau hinstelle und versuche, alle darüber aufzuklären und gleichzeitig aber auch ja, den Blick darauf, dass es notwendig ist, dass alle in irgendeiner Art und Weise informiert sind oder dazu bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich kann ja auch nicht kommen und sagen, hey, übrigens, das passt mir so gar nicht, aus den und den Gründen ist das jetzt scheiße, was du machst, sondern ich muss ja auch irgendwie super sensibel an dieses Thema rangehen und muss den Menschen ja auch die Chancen geben, das selbst erstmal zu hinterfragen.
Kurz eine Nachfrage. Meinst du gerade die Frage von auch unbezahlter Care-Arbeit im Menschen informieren? Meinst du das in Bezug auf andere KollegInnen von dir oder auch in Bezug auf die KlientInnen, mit denen du arbeitest?
Ich meine das in Bezug auf Kolleginnen und Kollegen, weil Kolleginnen und Kollegen im Vergleich zu meinen AdressatInnen A, nicht mein Bildungsauftrag sind und B, selbstständig dazu in der Lage sind, die Ressourcen zu nutzen, die sie haben. Die AdressatInnen kennen die Ressourcen in der Regel nicht. Bei meinen KollegInnen setze ich das voraus.
Ja, okay. Ich finde, es macht so die Frage auf, inwiefern ist man selber in der Lage, KollegInnen gegenüber, mit denen auch darüber ins Gespräch zu kommen, was so die systemischen oder strukturellen Gründe auch sind für bestimmte Krisen oder die Situation, in der man steckt in der Arbeit. Genau, wir haben ja so jetzt schon über Kitas und Eltern-Kind-Einrichtungen gesprochen. Es gibt ja auch noch Schulen als weiteren so Berufsort. Soziale Berufe werden oft als Frauen- oder feminisierte Berufe bezeichnet, weil mehrheitlich Frauen darin arbeiten. Woran liegt das und wie betrachtest du den Zusammenhang zwischen Care und Gender, auch in deiner Arbeit als Erzieherin?
Also ich denke, es liegt vorwiegend auch daran, dass es als sicherer Job mit halbwegs echten Karriere- bzw. Aufstiegschancen für Frauen gilt. Also man muss da jetzt auch ganz gut aufpassen, ne? Weil natürlich gibt es da eben auch einfach prekäre Situationen. Und ich will jetzt hier auch nicht sagen, soziale Träger sind immer auch soziale Personen, die immer das ganzheitliche Familiensystem im Blick haben, ne? Also das gleich mal vorweggenommen. Aber gleichzeitig habe ich eben besonders im Bereich Kita gesehen, dass Gelegenheiten zur Bündelung von Kämpfen nicht genutzt, sondern die Energien auf gegenseitige Unterdrückung und zur Ermächtigung genutzt werden. Und es spiegelt ja auch nochmal deutlich das Aufwachsen im zutiefst patriarchalen System wider. Besonders in ländlichen Gegenden oder christlich orientierten Einrichtungen war das in den Teams deutlich. Darüber hinaus gibt ein Job als Erzieherin in einer Kita Sicherheit für die eigene Familienplanung zusätzlich zu Karrierechancen. Du hast einen gesicherten Kita-Platz, du hast einen gesicherten Arbeitsplatz während der Elternzeit und musst nach Bekanntwerden der Schwangerschaft ins Berufsverbot. Das ist attraktiv, wenn man mit Familie und Schwangerschaftsgesundheit liebäugelt. Du hast dann eben den Schutz vor Infektionen, du hast den Schutz vor psychischer und körperlicher Überlastung bzw. auch Belastung. Und also gerade zum Schutz der schwangeren Person wie auch des Kindes ist das super attraktiv im Vergleich zu Bürojobs, in denen du im schlimmsten Fall arbeitest, bis deine Fruchtblase platzt. Die Frage, warum Frauen dennoch ein so hohes berufliches Verantwortungsgefühl mitbringen, in welchem viele aus Angst vor beruflichen Konsequenzen nicht für verbesserte Arbeitsbedingungen und angemessene Löhne einstehen, erübrigt sich dann auch irgendwie, wenn man bedenkt, wie schwierig das für Frauen in anderen Berufsgruppen ist. Denn da gelten sie ja häufig als hohes Risiko aufgrund der Fruchtbarkeit und sich daraus ergebendem wirtschaftlichen Ausfall. Frauen gelten also als wirtschaftliches Risiko, weil sie schwanger werden könnten. Dabei ist das eigentliche Risiko doch ein System, das mit Nachwuchs nicht rechnen kann. Der demografische Wandel beweist das ja. Also die Kitas haben im Moment auch wirklich Schwierigkeiten, die Plätze zu belegen, weil einfach niemand mehr Kinder bekommen möchte. Das ist nicht mehr attraktiv, Familiengründung. Und außerdem wäre die Wirtschaft ja ohne dieses Risiko auch schon lange ausgestorben.
Ich habe immer eigentlich das Gefühl, dass halt also vielleicht kannst du da auch was zu sagen gleich, aber dass halt auch die sozialen Berufe vor allem von Frauen geleistet werden, hängt ja auch mit einer gesellschaftlichen Erwartung zusammen oder auch gesellschaftlichen Vorstellungen oder so Normvorstellungen von was ist irgendwie Weiblichkeit oder inwiefern ist es assoziiert mit Fürsorge und Care. Also du hast ja auch beschrieben, dass es auch so unsolidarische Momente zum Beispiel gibt oder Solidarität auch gar nicht selbstverständlich unbedingt ist, sondern auch erkämpft und hergestellt werden muss. Vielleicht hast du dazu noch Gedanken.
Ja, was ich eben immer wieder erlebe, ist, dass eine andere Erwartungshaltung an Kolleginnen stattfindet, die Kinder haben. Wenn du zum Beispiel eine alleinerziehende Kollegin im Team hast, die 3 Kinder zu versorgen hat, dann ist es einfach super unkollegial und auch einfach unmenschlich, dann sauer zu sein, dass sie den 6., 7., 8. Dienst nicht übernehmen kann, weil sie einfach auch noch Kinder zu versorgen hat, weil sie schon auch noch irgendwie einen Anspruch an ein eigenes Familienleben hat. Und da würde ich mir auch seitens der Gesetzgebung beziehungsweise auch der ASDs oder auch der Tarifverhandlungen wünschen, dass mehr darauf geachtet würde, dass genügend Kolleginnen da sind, dass einfach genug Personal da ist. Also weil der große Klemmer ist nicht das Team, das dann sauer ist und dann mit dem Finger auf Kollegin XY zeigt und sagt, boah, das ist aber scheiße, weil wegen dir konnte ich jetzt nicht auf das Konzert gehen, auf das ich wollte, sondern sich vielleicht mal hinstellt und sagt, ey, das kann doch nicht sein, dass wir alle 3 Tage auf dem Zahnfleisch kriechen, weil uns vorne und hinten die Leute fehlen. Also das geht so nicht.
Ich würde jetzt mal den Bogen schlagen, weil du hast vorhin erzählt, dass du auch schon lange bei Verdi bist. Und genau, also auch schon seit mehreren Jahren. Ich weiß gar nicht, hast du schon in der Ausbildung? Bist du schon da Mitglied geworden?
Nee, in der Ausbildung war ich noch kein Verdi-Mitglied, einfach weil mir damals Gewerkschaft überhaupt nicht präsent war und Verdi auch bei uns in der Ausbildungsstätte nicht präsent gewesen ist. Gleichzeitig hatte ich dennoch ein hohes Bewusstsein für den Arbeitskampf und ich glaube, das war für meine Kommilitoninnen nicht immer besonders angenehm. Und auch für unsere Dozentinnen war das nicht immer angenehm. Also ich glaube, die hätten sich öfter gewünscht, ich würde das jetzt einfach mal nicht mehr hinterfragen. Und trotzdem würde ich das immer wieder genauso machen, nur zusätzlich mit der gewerkschaftlichen Unterstützung. Hätte ich das damals schon gehabt, hätte ich heute, glaube ich, auch ein anderes Bewusstsein dafür, ein höheres.
Ja, und das hast du erzählt, also du bist erst später bei Verdi Mitglied geworden. Welche Rolle spielt die Gewerkschaft in deinem Arbeitsalltag und in deinem Leben?
Also Gewerkschaft spielt im Arbeitsalltag eine ziemlich geringe Rolle, da wir in dem Träger, in dem ich tätig bin, keine Gewerkschaft haben und ich immer noch nicht genügend Kolleginnen zusammenbekommen habe. Bis dahin muss ich mich auch leider bedeckt halten, weshalb ich ja auch nicht mit meinem Klarnamen auftreten werde, weil ich durchaus um soziale Nachteile innerhalb meines Trägers oder mögliche Einschränkungen Weiterbildungsmöglichkeiten Gedanken machen muss. Wie wahrscheinlich das dann wirklich ist, kann ich nicht einschätzen. Da entspricht meine eigene Sorge vielleicht auch nicht unbedingt den Tatsachen. Und dennoch fällt ein anderer Umgang mit unbequemen Kolleginnen auf. Und die Sorge gibt es ja auch in vielen Gegenden, also vor allem im ländlichen Raum und auch viel in Kitas. Da habe ich vielleicht auch noch eine kurze Anekdote dazu. Ich war jetzt Mitte des Jahres bei einem Verdi-Protest in Oschatz und da war es zum Beispiel super, super schwierig. Also es ging um die Kita-Bedingungen in Oschatz und es war mega schwer, Kolleginnen aus den Einrichtungen dazu zu motivieren, selbst aufzustehen und Redebeiträge zu halten und das ein bisschen in die Präsenz zu bringen, weil die Kolleginnen Sorge hatten, dass das ernsthafte Konsequenzen nach sich zieht. Also denen wurde auch mit Konsequenzen gedroht und das ist halt schon crazy. Also es ist voll gut, dass der Druck trotzdem aufgebracht wird. Es ist mega stabil, dass die Kolleginnen den Mut aufbringen. Also da ziehe ich wirklich meinen Hut vor und da kann ich mir in vielen Sachen echt mal noch eine Scheibe abschneiden. Respekt an alle, die das machen. Und trotzdem erschrickt mich das so sehr, wie stark wir da alle noch gefesselt sind in der Angst um unsere Existenz.
Und nur noch mal eine Nachfrage. Also du meinst gerade in deiner jetzigen Einrichtung, in der du arbeitest, spielt die Gewerkschaft keine große Rolle, weil ihr einfach noch gar nicht groß als Kolleginnen organisiert seid und jetzt es so mehrere Menschen gibt, die Mitglieder sind bei Verdi?
Ja, genau. Also es gibt wenige, die generell Gewerkschaftsmitglieder sind. Also ich weiß, dass wir mal jemanden hatten, die Person war bei der GEW, also beim großen Dachverband. Aber es sind die wenigsten, die Interesse daran haben. Viele glauben da auch nicht so richtig an die Selbstwirksamkeit und gleichzeitig auch an die Wirksamkeit von Gewerkschaften in dem Sinne. Und ich glaube, das liegt aber oft auch dem zugrunde, dass einfach schon so viel negative Erfahrungen damit gemacht wurde, auch mit Arbeit generell als Notwendigkeit, dass die Leute einfach auch fertig sind. Die sind fertig davon. Die wollen nach Feierabend nach Hause gehen, die Tür hinter sich zumachen und das war's. Und das kann ich ehrlich auch verstehen. Es ist unfassbar kräftezehrend. Na, und das wäre natürlich was anderes, wenn die personellen Bedingungen stimmen würden und auch wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden. Aber du hast das vorhin auch schon mal so schön angedeutet, wenn ich die Leute total fertig mache, ja, dann stellen die auch keine Gefahr mehr für mich dar, ne? Mhm.
Ja, und trotzdem bist du ja auch bei Verdi, also aktiv. Und das fand ich gerade mal spannend. Du hast jetzt von den Protesten in Oschatz erzählt. Also genau, die zweite Frage ist ja auch so, welche Rolle spielt Verdi gerade in deinem Leben? Also an was für Kämpfen kannst du dich auch beteiligen, ohne dass in deinem Betrieb schon was an aktiver Basis so da ist?
Also in meinem Betrieb gehe ich recht offen damit um, dass ich gewerkschaftlich organisiert bin. Also ich lade tatsächlich auch teilweise gezielt ein. Manchmal wird das auch ja, so ein bisschen beiseite geschoben oder wird dann eben nicht weitergeleitet. Das ist auch, ja, es ist nicht okay. Aber ich schlucke das runter, weil ich mir im Moment noch nicht anders zu helfen weiß, eben weil ich in so einer großen Abhängigkeit zum Arbeitgeber stehe. Also ohne Gehalt ist meine Existenz einfach nichtig. Und dennoch ist mir die gewerkschaftliche Arbeit extrem wichtig. Also ich sehe den Mehrwert total. Ich liebe es, mich mit anderen Kolleginnen zu vernetzen. Ich liebe es, von den Kämpfen zu hören und in Austausch zu gehen und schöpfe daraus auch immer wieder Kraft und merke auch, dass es anderen ähnlich geht. Also dass diese Kämpfe verbinden, dass der Frust verbindet, dass die Wut verbindet und dass man eben gemeinsam auch auf ein Ziel zuarbeiten kann und möchte und da auch, wie vorhin schon mal benannt, in eine Selbstermächtigung kommen mag. Und es ist immer ein großes Spannungsfeld, eben weil ich doch recht viel arbeiten bin und recht viele Ehrenämter nebenher habe. Und irgendwo ist man dann auch noch selber und irgendwo ist dann auch noch die eigene Beziehung und irgendwie auch private Ziele, die mal gar nichts mit Arbeitskampf zu tun haben oder mit Arbeit zu tun haben, sondern was mit Kreativität. Und da ist es super schwer, die Zeit dafür zu finden. Und da muss ich, glaube ich, auch noch üben, mich selber zu priorisieren, das gelingt mir oft nicht, eben weil mir diese Arbeitskämpfe so wichtig sind. Ja.
Ja. Also ich kenne das selber auch aus dieser Frage von einfach wie die Balance finden. Und gleichzeitig glaube ich auch, es ist voll so ein Lernprozess, einfach über die Jahre auch zu gucken, wann kann ich wie viel Energie auch haben für so Kämpfe.
Ja, und also ich nehme das auch immer wieder vor. Ich habe das auch schon öfter bei Stammtischen gesagt, hey, eigentlich will ich mich gerade so ein bisschen rausnehmen, eigentlich will ich mich auch mehr auf HZE fokussieren, also Hilfen zur Erziehung und nicht mehr auf den Kita-Bereich. Und trotzdem finde ich mich dann immer wieder genau da wieder. Nicht, weil ich das nicht loslassen kann und auch nicht, weil ich mich da so reinkrallen will, sondern weil ich mich wohler damit fühlen würde, mich zurückzunehmen, wenn ich merken würde, okay, hier sind noch mehr Menschen, es sind jetzt endlich genug Leute, die sich auch aktiv organisieren wollen, die dafür so brennen und die sich gegenseitig anerkennen können. Und an dem Punkt sind wir leider noch nicht. Also an der Stelle auch nochmal die Einladung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sozial- und Erziehungsdienste treffen sich jeden letzten Donnerstag im Monat im Volkshaus zum Verdi-Stammtisch und wir freuen uns über jeden, der Lust hat, mit dabei zu sein. Das muss nicht bedeuten, dass ihr da aktiv mitspielt. Das kann auch sein, ihr seid einfach nur zum Austausch da, aber ihr seid da und das alleine ist schon super wertvoll.
Also die Einladung geht schon mal raus an alle, die in Leipzig oder in der Umgebung arbeiten. Ja, du hast am Anfang auch schon erzählt, dass du für Feminismus brennst und auch für Gewerkschaften. Und jetzt wäre die nächste Frage, feministische Gewerkschaftsarbeit. Was verstehst du darunter und was ist das für dich?
Das ist eine richtig coole Frage. Also ich verstehe unter feministischer Gewerkschaftsarbeit einen Zusammenschluss kämpferischer Frauen, die bereit sind, sich auch im Arbeitskontext die Räume, Rechte und Entlohnung einzufordern, die ihnen zusteht. Wir müssen unser Verantwortungsbewusstsein, unseren Weitblick und unsere Kräfte nicht ausbeuten lassen. Und auch ich muss zugeben, dass ich mich leider oft dafür entscheide, nicht aufgrund von Bequemlichkeit, sondern aus Angst vor weiterer Verschlechterung der Lebensqualität unserer Adressatinnen. Wenn ich im Leben noch nie eine Beziehung leben oder erleben durfte, wie soll mir das gelingen, wenn mir jeden Tag ein neuer Pädagoge vorgesetzt wird oder eine neue Pädagogin vorgesetzt wird, weil ich in einer Stadt geboren wurde, die lieber 700.000 Euro für ein neues Logo locker macht, statt meine Lage anzuerkennen und mich aktiv zu unterstützen. Also sorry an der Stelle Stadt Leipzig, aber brennt euch eigentlich der Helm? Geht's noch? Was ist es? Wir reden hier über Personalkürzungen und ihr ballert 700.000 Euro für ein neues Logo raus. Wo habt ihr den Goldtopf gefunden? Wir haben eine massive Wohnungsnot. Warum investiert ihr nicht in Sozialwohnraumentstehung? Warum investiert ihr nicht in eure Bürgerinnen? Da kommt die Frage auf, ob die Stadt denn wirklich in einer massiven Sparkrise steckt, so wie das immer wieder benannt wird. Ich will da jetzt auch nicht so weit reingehen, aber wir müssen halt diesen Gedanken ablegen und zulassen, dass alle in diesem System spüren, wie kaputt es ist. Denn wer sich nicht bewegt und wer sich nicht traut, der macht es auch nicht sichtbar. Dessen mache ich mich auch in vielen Teilen schuldig und fühle mich scheiße, wenn ich dann doch mal ausfalle oder eine Dienstanfrage ausschlage. Und so geht es auch euch, die das hier hören. Und dafür brauche ich auch die Care-Arbeiterin unter den Hörerinnen nicht mal fragen. Das kann ich mit Sicherheit so sagen. Jedem von uns geht es schlecht damit, wenn wir eine Krankschreibung reinflattern lassen müssen. Und das darf halt nicht sein. Wir müssen die Arbeit aktiv niederlegen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute spüren, dass es uns braucht und dass das notwendig ist. Und dass wir am Ende des Tages Menschen sind. Wir sind keine Maschinen und wir sind vor allem keine Kuh, die man ewig ausmelken kann. Also das funktioniert so nicht, Leute. Echt nicht.
Hast du noch was zu der Frage?
Nee, ich würde da direkt anknüpfen und zum Streik aufrufen am liebsten. Also ganz ehrlich, wenn wir dann so darüber sprechen und mich frustriert es so, dass wir dieses System so aufrechterhalten, eben weil wir für unsere Adressatinnen brennen und eben weil wir die individuellen, prekären Lebenssituationen sehen. Und das ist, weiß ich nicht, da bricht mir echt jedes Mal das neue Herz. So, weil die sind die Leidtragenden dessen.
Ja. Du hast ja gerade schon eigentlich sehr darauf aufmerksam gemacht, dass gemeinsame Arbeitsniederlegung ein Schlüssel sein kann zur Verbesserung von so Lebensbedingungen. In Leipzig gab es ja auch vor kurzem größere Proteste für vor allem einen besseren Betreuungsschlüssel in Kitas und gegen Kürzungspläne der Stadt. Du hast gerade schon gesagt, es ist voll der Sparhaushalt, der in Leipzig gerade von der Stadt auch gefahren wird. Wie ist gerade aktuell die Situation oder was braucht es jetzt auch konkret deiner Meinung nach für eine gute Versorgung und damit deine Arbeitsbedingungen besser werden?
Also die aktuelle Situation ist die, dass wir vor circa einem Monat auf der Arbeit darüber gesprochen haben, was das jetzt eigentlich für uns bedeuten kann. Also dass wir teilweise auch von stundenweiser Einrichtungsschließung sprechen, wenn beispielsweise Kinder eigentlich Schulzeiten haben, dass eben über diese Schulzeit hinweg kein Dienst in der Einrichtung bereitsteht. Das funktioniert aber nicht. Da sind Schulverweigerer nicht mit eingerechnet, da ist Kindkrank nicht mit eingerechnet. Das läuft nicht. Also ich verstehe wirklich auch nicht, mit welcher Dreistigkeit da vorgegangen wird und warum es unbedingt an die Hilfen zur Erziehung gehen muss, warum es generell an die Pädagogik gehen muss. Also das ist einfach der notwendigste Punkt. Also bitte verzichtet doch mal auf ein neues Logo und kümmert euch, dass die Kohle da ist, um die Leute besser aufzustellen, um neue Plätze für neue Kolleginnen zu schaffen, die motiviert sind, die Bock haben, die Energie haben und die bereit sind, um mit Adressatinnen in Kontakt zu gehen. Und vor allem, bitte, bitte, bitte kümmert euch mal um eine faire Entlohnung. Also das geht halt auch nicht, dass wir im pädagogischen Bereich, im HZE-Bereich, wie auch im Kita-Bereich so wenig verdienen, wie es einfach gerade der Fall ist. Also um da jetzt mal persönlich zu sprechen, ich werde jetzt hier keine Zahlen nennen, aber ich muss am Ende des Monats echt gucken, wie ich über die Runden komme. Und das darf halt nicht sein. Das darf bei niemandem von uns sein.
Ja. Also sowohl mehr Personal als auch bessere Löhne.
Ja, na klar, na klar. Und da rede ich jetzt gerade nur von den zwei plakativsten Gründen, ne? Dass wir natürlich auch neue Möbel vertragen können, dass unsere Adressatinnen neue Betten brauchen, dass die neue Matratzen brauchen. Da fange ich noch gar nicht an. Da rede ich noch gar nicht von Lebensqualität. Da rede ich erstmal von der Basis, damit überhaupt irgendwas funktionieren kann. Und das ist halt total gruselig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel noch reingehen würden in die Lebensqualität der Adressatinnen aufgrund der Gelder, die fließen oder eben nicht fließen, denen zugestimmt wird oder eben nicht zugestimmt wird, dann wären wir hier nicht mehr fertig. Aber diese Bürokratie, die da auch mit reinspielt, geht halt gar nicht, ne? Also wie kann das sein, dass man einen Antrag stellt auf eine notwendige Zahnbehandlung und die wird wieder und wieder abgelehnt aufgrund Mangel an Notwendigkeit? Ja, die Adressatin hat Schmerzen wie Sau, aber danke, dass es euch nicht interessiert. Mhm.
Wenn du jetzt sagst, also du weißt auch gerade gar nicht konkret, ob es demnächst nochmal Proteste oder so gibt gegen so Kürzungen oder
Also wir sind gerade so ein bisschen in der Arbeit. Ich war jetzt auch ein bisschen raus, eben weil das dienstlich oft nicht gepasst hatte, um präsent zu sein beim Stammtisch. Der Plan ist schon, jetzt im neuen Jahr wieder einzusteigen und wieder regelmäßig Proteste aufleben zu lassen. Aber dafür braucht es eben auch Leute und das sind aktuell zu wenig. Also wir brauchen für konkrete Arbeitskämpfe mehr Menschen im Ehrenamt und mehr Menschen, die sich aktiv organisieren wollen, auf jeden Fall. Der letzte Protest, an dem ich aktiv teilgenommen hatte, war, ich weiß gar nicht, ob das Kita-Moratorium vor dem Protest in Oschatz war oder danach. Aber seitdem hatte das dienstlich jetzt nicht mehr gepasst, leider. Genau. Aber was es eben braucht, ist natürlich die Arbeitsniederlegung, ne? Es braucht die Motivation zum Streik, aber dafür braucht es eben auch A, die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, um auch sich selbst absichern zu können und zum anderen eben auch den Mut, sich dem entgegenzustellen. Und ich spreche irgendwie immer wieder von Mut und von Kraft und von Stärke, aber ja, genau das ist es. Wir müssen da alle miteinander mutiger sein und uns mehr trauen.
Wir haben jetzt gerade über Kürzungen und Streichungen in der Kinder- und Jugendhilfe in Leipzig geredet, aber die gibt es ja auch bundesweit. Und es gibt auch so Zahlen wie, es fehlen bundesweit 300.000 Kita-Plätze. Und nicht nur in Ostdeutschland gibt es diese Krise in den Kitas und die Kürzungen, sondern auch in Westdeutschland, also einfach überall. Was braucht es deiner Meinung nach dafür, damit diese Bemühung für bessere Versorgung stärker gemacht wird und vorangetrieben wird und Kämpfe gebündelt werden?
Also konkret auf den Kita-Bereich bezogen, denke ich, braucht es vor allem die Eltern, die ihre Kinder in die Kita schicken. Und es braucht es, die Eltern bemerken, dass das eine institutionelle Kindeswohlgefährdung ist, die da stattfindet. Also ich glaube, wenn die Eltern checken würden, was da eigentlich passiert, würden die ihre Kinder gar nicht mehr dahin schicken. Wenn die ihre Kinder da nicht mehr hinschicken, dann ist ja der Arbeitgeber gezwungen, sich dann die Frage zu stellen, okay, warum wird das Kind denn jetzt nicht mehr hierher geschickt? Ist es, weil das jetzt die dritte Woche am Stück mit blauen Flecken und Bissspuren nach Hause gekommen ist? Oder liegt es vielleicht daran, dass Pädagoge XYZ mega ausgeflippt ist, weil er eben jetzt schon seit Monaten keinen Urlaub nehmen konnte, total fertig ist, auf dem Zahnfleisch kriecht, vielleicht auch noch im privaten Leben jemanden verloren hat und selber gerade in einer Lebenskrise steckt und völlig überarbeitet ist, ne? Also ich gebe hier jetzt nicht die Schuld an die Pädagoginnen, aber das sind ja realistische Szenarien, über die wir uns auch unterhalten müssen. Genau, und ich glaube, die Eltern haben da eine ziemlich große Macht drüber. Das Ding an der Sache ist aber, dass Kita-Einrichtungen sehr gut darin sind, diese Missstände zu verschleiern. Ja, und da braucht es, wie gesagt, eben auch die Kolleginnen, die sich gegen diese Verschleierung stellen, die das aktiv benennen und die sich dann auch gegenüber den Eltern öffnen und sagen, hey, ja, das ist so, weil uns die Leute fehlen. Ich musste alleine auf 40 Kinder gucken. Es tut mir leid, dass das passiert ist. Aber bitte meldet euch bei meinem Arbeitgeber und sagt dem das, dass das so nicht funktioniert. Niemand will das. Niemand will seinem Kind so einer Gefahr aussetzen. Und es sind unser aller Kinder, es sind eure Kinder, um die es hier geht, ja.
Also nochmal der große Appell auch, wenn ihr mit Kindern lebt, Kinder in eurem Umfeld habt, fragt mal nach und kommt in Kontakt mit KollegInnen.
Ja, genau. Also frag ganz konkret die Erzieherinnen und Erzieher, die da direkt am Ball sind. Frag die mal, ey, wie war denn dein Tag eigentlich? Wie läuft's denn hier? Ich hatte tatsächlich im Kita-Bereich auch Eltern, mit denen bin ich da konkret ins Gespräch gegangen. Das war total spannend. Also weil dann eben auch Eltern irgendwann gekommen sind und gesagt haben, boah, krass, ey, wie machst du das eigentlich? Das ist ja übelst hardcore. Also das ist denen oft gar nicht bewusst, was da alles mit dazugehört, ne? Weil die sehen eben nur dieses Bild von außen oder das, was eben immer wieder hochgehalten wird. Wenn pädagogische Berufe und vor allem Kita-Erzieherinnen leiden da ja besonders drunter, so diffamiert werden. Also das ist echt crazy.
Du hast jetzt gerade auch erzählt, ihr habt den Stammtisch in Leipzig einmal im Monat und ihr müsst aber ganz dringend mehr KollegInnen werden, auch um die Proteste, die ihr für nächstes Jahr plant, auf mehr Schultern zu verteilen und um stärker zu kämpfen. Habt ihr eigentlich auch Organizing-Projekte oder gibt es auch in eurem Bereich OrganizerInnen, die konkret mit so Methoden der Aktivierung arbeiten, damit ihr mehr KollegInnen werdet? Zum Beispiel gibt es in Krankenhausbetrieben oder der Automobilindustrie oder auch vielen anderen Bereichen immer wieder Organizing-Projekte, die von Gewerkschaften initiiert werden. Und in den Projekten kommen OrganizerInnen dann in die Betriebe, oft zusammen mit den Hauptamtlichen, und sprechen die gewerkschaftlich aktiven KollegInnen vor Ort an. Gemeinsam arbeiten dann die aktiven Hauptamtlichen und OrganizerInnen daran, Stärke in dem Betrieb aufzubauen. Wie können wir noch mehr KollegInnen werden? Es geht konkret darum, dass mehr Menschen in den Betrieben verstehen, wenn wir uns gemeinsam organisieren, dann sind wir in der Lage, unsere Forderungen für bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen gegenüber den ArbeitgeberInnen. Habt ihr damit Erfahrungen oder was macht ihr, um mehr KollegInnen zu erreichen?
Das ist tatsächlich Thema. Das Problem ist, dass es mir natürlich jetzt schwerfällt, mich da klar zu äußern, weil ich bin keine hauptamtliche Person. Ich habe da jetzt nicht so den konkreten strukturellen Einblick. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich als Ehrenamtlerin natürlich auch immer wieder eingeladen werde, wenn es um solche Geschichten geht. Also beispielsweise sind wir jetzt bald an der Johanniterakademie und dürfen da eben auch mit Auszubildenden in Kontakt kommen, mit Auszubildenden ins Gespräch gehen, was mir natürlich sehr am Herzen liegt, weil es eben auch genau das ist, was ich mir gewünscht hätte und diese Möglichkeit auch gewünscht hätte. Ich finde es voll cool, dass wir das machen. Dazu gibt es natürlich auch die Social-Media-Präsenz, die da ist, über die eben auch immer wieder neu reingegeben wird, okay, was steht jetzt so als nächstes an? Und zusätzlich zu der Stammtischorganisierung habe ich jetzt auch so am Rande mitbekommen, dass es auch die Verdi-Organisation Ronja gibt. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt. Also da geht es konkret um feministische Gewerkschaftsarbeit, um Informationen und gemeinsamen Austausch gezielt an junge ArbeiterInnen.
Cool.
Ja.
Danke für den Hinweis. Da bin ich ganz gespannt, mal später nachzuschauen, was sich hinter Ronja alles verbirgt. Wenn wir uns in einer Welt wieder treffen würden, in der Care-Arbeit anerkannt, gut bezahlt und kollektiv getragen wird, wie würde da dein Alltag aussehen?
Boah, das ist auch wieder so eine richtig schöne Frage und im ersten Impuls löst es in mir erstmal ein großes Loch aus. Aber wenn ich dann länger drüber nachdenke, würde ich mich in vielen Dingen sicherer fühlen. Also die Planungs- und finanzielle Sicherheit wäre eben eine ganz andere und die würde ich gerne nutzen, um Urlaub zu nehmen, um eine Stundenreduzierung anzustreben und mehr ehrenamtliches Engagement und politischen Kämpfen anzuregen. Denn wenn wir die Care-Arbeit anerkannt haben, dann haben wir auch eine Lücke in die Mauer der strukturellen Benachteiligung von Frauen geschlagen. Und diese werde ich mit neu gewonnenen Ressourcen weiter einreißen. Also das wäre für mich ein Ticket in noch mehr kämpferische, feministische Arbeit.
Hast du noch irgendwas, was du ergänzen willst oder ist eigentlich so fein?
Das Einzige, was ich jetzt noch ergänzen wollen würde, ist Bambule, Randale, organisiert euch, let's fetz, wir gehen auf die Straße und ich freue mich, euch zu sehen. Vielleicht ja auch beim nächsten Stammtisch.
Schön, dass du da warst, Maria.
Schön, da zu sein. Vielen Dank an euch.
Wenn es um feministische Gewerkschaftsarbeit geht, denke ich auch an die Perspektive von Menschen, die gute Versorgung und Care brauchen. Wie können die Bedarfe von PatientInnen in Arbeitskämpfen mitgedacht werden? Wie können wir uns gemeinsam gegen Behindertenfeindlichkeit und Ignoranz in der Versorgung einsetzen? Wie können wir dafür aktiv werden, dass Menschen nicht vergessen werden, sondern gesellschaftlich dafür gesorgt wird, dass sie irgendwie am Leben teilhaben können? In meinem Leben sind in den letzten Monaten die Erkrankungen und Symptome rund um ME/CFS und Long-Covid näher gerückt. Also ich kenne mehr und mehr Menschen, die betroffen sind. ME steht für myalgische Enzephalomyelitis und CFS für chronisches Fatigue-Syndrom. Betroffene erleben oft die sogenannte PEM, postextensionelle Malaise. Das bedeutet starke Verschlechterung nach Anstrengung. Umgangssprachlich wird das auch mit Crash bezeichnet, also wenn zeitlich verzögert zu emotionaler, körperlicher oder mentaler Anstrengung Personen crashen und komplett erschöpft sind. Hinzu kommen oft Fatigue, krankhafte Erschöpfung, Schmerzen in Muskeln, Gelenken und Kopf, neurokognitive Probleme wie zum Beispiel Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Kreislaufprobleme wie Schwindel und Herzrasen und Infektanfälligkeit. Die Erkrankung hat unterschiedliche Verläufe, ist schlecht erforscht und der Weg zur Diagnose und einer passenden Behandlung ist sehr lang und schwer. Betroffen sind vor allem Flinter, also Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen, jungen und mittleren Alters. Laut offiziellen Statistiken, die Geschlecht jedoch nur binär erfassen, sind Frauen bis zu 4-mal häufiger betroffen als Männer. Dass die Krankheit so schlecht erforscht ist, ist also auch geschlechterungerecht und sollte damit ein Anliegen für alle Feministinnen sein. Der Verein Peer Schleswig-Holstein spricht von 1,5 Millionen Betroffenen in Deutschland, die ME/CFS oder dessen Begleiterkrankungen haben. Vor einigen Wochen wurde in der Taz ein Artikel veröffentlicht, der auf die völlige Verzweiflung von Betroffenen hinweist. Den Artikel findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle spreche ich eine Content Note aus. Im Artikel wird Suizid und Sterbehilfe thematisiert. Dass Betroffene oftmals jahrelang keine gute Versorgung erfahren und auf Behindertenfeindlichkeit und Isolation stoßen, ist politisch herbeigeführt. Das heißt auch, es ließe sich ändern. 2024 habe ich in Leipzig an einer Demonstration teilgenommen, die die Realitäten von Betroffenen und überhaupt das Krankheitsbild in die Öffentlichkeit tragen sollte. Aus diesem Grund haben wir für die Vision dieses Mal eine Person der Initiative Liegend-Demo gefragt, was ihre Vision für eine gute Versorgung von ME/CFS und Long-Covid-Betroffenen ist. Marie engagiert sich bei der Liegend-Demo und ist Teil einer Gruppe, die eine Ausstellung mit Kunst von Menschen mit CFS und Post-Covid plant. Marie ist selber seit 3 Jahren schwer bis moderat von ME/CFS betroffen und hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Was geht? Visionen für eine gerechte und ökologische Care-Wirtschaft.
Hallo, ich bin Marie. Ich habe seit 3 Jahren ME/CFS oder und Long-Covid und bin moderat bis schwer betroffen. Und ich wollte etwas sagen zu meiner Vision, wie Long-Covid oder ME/CFS besser versorgt werden könnte. Ich glaube, die erste Sache, die mir da einfällt, ist ziemlich basic, dass es Versorgungszentren aufbauen, die funktionieren, wo man schnell einen Termin kriegt, wo verschiedene Expertinnen auf einen Körper gucken und sozusagen zusammenarbeiten. Ja, wo man regelmäßig hin kann und wo einem das, was eben machbar ist, geholfen werden kann. Genau die andere Idee, die ich so hatte, die geht eher so in die Richtung Wohnraum. Ich selber lebe in einer Seniorinnenresidenz, eben weil ich nicht in einer normalen Wohnung wahrscheinlich so gut zurechtkommen würde. Und leider gibt es aber so Orte für, also das betreutes Wohnen. Und betreutes Wohnen gibt es selten für junge Menschen, sondern ist eher so ein Konzept für eben Seniorinnen. Und was ich total gut fände und was, glaube ich, auch sehr hilfreich wäre, wäre so eben solche Wohnräume für Menschen mit ME/CFS oder Long-Covid, wo die Menschen so einzelne Wohnungen haben können, also so selbstbestimmt leben können und es trotzdem irgendwie eine Versorgung durch einen Pflegedienst gibt, der je nachdem, was eben gebraucht wird, mehr oder weniger involviert ist. Und voll ideal wäre auch, wenn es da auch so Gemeinschaftsorte geben könnte, die so angepasst sind an die Krankheit zum Beispiel, mit vielen Liegemöglichkeiten, die so ruhig sind, also wo Stille ist, nicht viel Trubel, wo sich eben die Menschen mit ME/CFS treffen könnten, wenn sie es noch können, weil ja gerade die Krankheit zu viel Isolation führt. Und obwohl ich gut vernetzt bin, kenne ich auch nicht viele Menschen mit dem gleichen Schweregrad meiner Krankheit. Und genau, ich glaube, es tut voll gut, wenn man sozusagen regelmäßig Kontakt hat zu auch Betroffenen. Und was darin auch so mit gedacht werden könnte, wären eben auch so Schwerstbetroffene, weil die leben ja auch ganz oft bei ihren Eltern und werden dort gepflegt, wenn sie das Glück haben und die Eltern machen das. Und das ist natürlich auch total isolierend, vor allen Dingen, wenn man so als Mensch in den 20er, 30ern wieder zu seinen Eltern ziehen muss. Und die Eltern sind natürlich auch meistens total überlastet. Und ich habe das aber schon oft mitgekriegt, dass das für solche Fälle eigentlich keinen Ort gibt. Manchmal wird dann versucht, die Menschen ins Hospiz tatsächlich zu überführen, was aber auch nicht ideal ist. Und genau in so einer ME/CFS-Residenz könnte das sozusagen mit versorgt werden. So stelle ich mir das vor, dass sozusagen Menschen mit verschiedenen Schweregraden sozusagen in einem Haus sind und so nicht sozusagen so total, also auch so gesellschaftlich total in der Isolation enden, weil so ein Haus könnte natürlich auch, ist irgendwie nochmal was anderes, als wenn Menschen so einzeln in verschiedenen Haushalten bei ihren Eltern in dunklen Zimmern liegen. Da könnte man ja auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit und so weiter machen. Ja, das ist so was, was, glaube ich, gar nicht so schwer umzusetzen wäre und was ich für eine ziemlich gute Idee halte beim Thema so Lebenswelt und Wohnraum. Und das würde natürlich auch die Versorgung einfacher machen, weil da könnten ja auch dann sozusagen Ärztinnen fürs ganze Haus zuständig sein. Und genau, dann wäre das so gebündelt, dann wären Hausbesuche nicht mehr so kompliziert für Ärztinnen und so weiter.
Das war die vierte Folge der zweiten Staffel von Danke für nichts. Für mich hat das Gespräch mit Maria gezeigt, es läuft ziemlich viel schief in den Bereichen, in denen ErzieherInnen in Leipzig arbeiten. Und die Kürzungspolitiken haben einen teuren Preis. Die Gesundheit der ErzieherInnen und die Lebensqualität der AdressatInnen. Vor allem das Beispiel der notwendigen Zahnbehandlung, die nicht übernommen wurde, obwohl dolle Schmerzen da waren, war ziemlich krass zu hören. Außerdem hat Maria deutlich gemacht, es sind die patriarchalen Strukturen, die es insbesondere Care-ArbeiterInnen schwer machen, ihre Arbeit niederzulegen, eben weil sie sich auch für ihre AdressatInnen verantwortlich fühlen. Gleichzeitig lässt sich dafür kämpfen, dass Menschen gut versorgt werden, sei es Kinder in Kitas oder Kinder und Eltern in Eltern-Kind-WGs. Denn wie Maria betont hat, das Geld ist da, es ist nur ungerecht verteilt und wird an falscher Stelle ausgegeben. Und anstelle andere KollegInnen unter Druck zu setzen, Schichten zu übernehmen, weil die Personalbemessung einfach nicht hinhaut, ist es dringend notwendig, gemeinsam an den Arbeitsbedingungen zu rütteln. In der Vision hat Marie von einer Perspektive erzählt, wie ME/CFS-Betroffene besser versorgt werden können. Diese Ideen trage ich jetzt weiter mit mir herum und hoffe, dass durch gemeinsames Aktivwerden, wie zum Beispiel über die Liegenddemos, die Versorgung verbessert und viel stärker an den Bedürfnissen der Betroffenen ausgerichtet werden kann. In den Shownotes findet ihr wie immer alle Infos zur Folge, Begriffserklärungen und Links. Ihr findet Danke für nichts auf unserer Homepage konzeptwerk-neue-ökonomie.org. Dort könnt ihr diese und andere Folgen herunterladen. Ansonsten findet ihr den Podcast auf Spotify und per RSS-Link auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, macht's gut und habt einen schönen Jahreswechsel.
Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Work, 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 work. vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Unterstützt von Radio Blau. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Stiftung Menschenwürde und Arbeit sowie das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung.